Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Und dazu heißt sie Silvia Engels am Mikrofon. Willkommen zum Auftakt, wie immer, in unserem derzeitigen Sondersendeschema mit Themen aus der Wirtschaft. Die Industrieproduktion in Deutschland bricht ein und führende Ökonomen fordern zur Bewältigung der Krise staatliche Hilfen für Investitionen und eben nicht für Konsum. Zu beidem gleich mehr. Das Elterngeld soll während der Corona-Krise flexibler gezahlt werden. Thema war das heute im Bundestag. Adidas macht es vor, nun zieht der Sportausrüster Puma nach. Die Herzogenauracher bekommen einen staatlichen Hilfskredit. Der Autozulieferer Conti legt Quartalszahlen vor und die Arbeitslosigkeit in den USA steigt weiter und weiter. Doch wie immer wollen wir mit dem Blick an die Börse beginnen. Gestern beschlossen ja Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten in Berlin zahlreiche Lockerungen der Corona-Beschränkungen, und zwar regional ziemlich unterschiedlich. Einige Virologen warnen heute, die Lockerungen seien zu weitgehend. Doch bei vielen Menschen ist auch Erleichterung zu spüren. Zugeschaltet ist uns Volker Hirt direkt aus Frankfurt am Main. Herr Hirt, ist die Erleichterung über die Lockerung auch an der Börse zu sehen?
Absolut. Es herrscht Zuversicht, Hoffnung auf weniger Kurzarbeit, weniger Arbeitslosigkeit, Belebung der Binnenkonjunktur, obwohl der Einzelhandel ja beklagt, dass nur rund 40% der Kunden im Moment geneigt sind, in die Städte, in die Kaufhäuser zu kommen. Also es herrscht dennoch Optimismus hier an der Börse. Der DAX ist um 1,22% gestiegen auf 10.735.
Erleichterung also zu spüren, aber welche Unsicherheit bleibt?
Ja, die Anleger sind ähnlich gespalten wie die Bevölkerung auch. Die einen sagen, das ging alles jetzt viel zu schnell. Die anderen sagen, die Lockerungen waren nicht weitreichend genug. Das Robert-Koch-Institut hat ja von einer zweiten Welle im Herbst gewarnt. Außerdem droht eine Ausweitung tatsächlich immer noch dieses Handelskrieges USA-China. Donald Trump ist ein Dorn im Auge, dass die chinesische Wirtschaft leicht zu brummen beginnt, während es in den USA immer noch weitgehend still ist.
Das Stichwort China ist gefallen. Beobachter sehen gerade die chinesische Wirtschaftsentwicklung als Grund für die bessere Laune an der Börse. Warum?
Ja, es zeigt, wie es geht nach einem weitgehenden Shutdown, zumindest in wichtigen Regionen. Der Binnenmarkt funktioniert sehr schnell wieder. Die Leute sind kaufkräftiger. Gestern haben wir ja gehört, dass VW ein starkes Umsatzplus im letzten Quartal in China gehabt hat. 40% aller gebauten VW weltweit gehen nach China. Das zeigt, wie wichtig dieser Markt ist. Und wenn der Export wieder läuft, dann sind auch offenbar die Lieferketten wieder intakt. In Zahlen ausgedrückt, im April war der Wert der verkauften chinesischen Waren um plus 0,35% gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit minus 15% gerechnet. Aber man muss unter allem sagen, China ist natürlich auch, was Export und so weiter angeht, im Moment auch relativ konkurrenzlos.
Die Lufthansa verhandelt angesichts der Krise mit der Bundesregierung. Bekanntlich geht es um Staatshilfen. Und hier gibt es nun offenbar Streit über den Preis, den der Bund für Lufthansa-Aktien zahlen will. Wie ist hier der Stand?
Ja, es geht um eine Kapitalerhöhung. Das bedeutet, man bringt neue Aktien ins Spiel. Die sollen 2,56 Euro kosten bei einem Aktienkurs von momentan 8. Klingt das natürlich sehr wenig, aber das ist ja immer im Verhältnis zu sehen. Angenommen, ich besitze nun 100 Aktien im Wert von 8 Euro, dann habe ich bei einem Verhältnis von 1:4 die Möglichkeit, 25 dieser neuen billigen Aktien dazu zu kaufen. Es geht dem Bund um ein 9 Milliarden schweres Rettungspaket und um eine Beteiligung von 25% plus einer Stimme. Und dann will man sich natürlich viele Millionen dieser billigen Aktien sichern. Das ist so ein bisschen wie eine Erpressung. Aber das Unternehmen hat ja auch noch die Möglichkeit, sich zu wehren. Man kann nämlich auch drohen, das Unternehmen gegen die Wand zu fahren. Und dann wären die Aktien gar nichts mehr wert.
Und kurz zum Schluss, wie immer, die Daten von Euro-Staatsanleihen und Goldpreis.
Der Euro gibt leicht nach, kostet 1,077 Dollar. Die Feinunze Gold kostet den Euro 1.577. Die Anleihen sind um 5 Basispunkte gestiegen auf einen Zins von minus 0,49%.
Vielen Dank an Volker Hirt. Viele Institute und Behörden sind in Deutschland regelmäßig damit beschäftigt, mittels Umfragen oder Bilanzdaten herauszufinden, wie es der deutschen Wirtschaft ergeht. Und immer mehr dieser Daten weisen nun deutliche Spuren der Corona-Pandemie auf. Ein besonders wichtiger Wert dabei ist die Industrieproduktion. Sie bricht ein und das ist erst der Anfang, fürchten viele Beobachter. Mischa Erhardt hat einen davon getroffen.
Was die nun hereinkommenden Wirtschaftszahlen bedeuten, lässt sich kaum anders als in drastischen Bildern und Worten beschreiben.
Vorhang auf für die Horrorshow. Wir stellen tatsächlich fest, jetzt geht's los. Corona ist ja schon seit langer Zeit in den Medien. Es zeigt sich an den Märkten, aber in den harten Konjunkturindikatoren wird die Corona-Krise jetzt sichtbar.
sagt Andreas Scheuerle, Volkswirt bei der DekaBank. Bereits gestern kamen Daten zu den Auftragseingängen in der Industrie. Die Bestellungen fielen um fast 16% gegenüber dem Vormonat Februar. Der März allerdings stellt erst den Beginn des wirtschaftlichen Stillstandes dar, den man nun an den Zahlen ablesen kann.
Der April steht uns bevor und das wird ein ganz schlimmer Monat werden. Und der ist für das zweite Quartal der entscheidende Monat, der wichtigste Monat. Und das wird uns nochmal richtig kräftig nach unten hauen. Es ist der Anfang und noch nicht das Ende der Corona-Krise, den wir gerade erleben.
Das bemerkt gerade auch der deutsche Maschinen- und Anlagenbau. Dessen Verband VDMA mit Sitz in Frankfurt verzeichnet im März einen Einbruch der Bestellungen von 9%, wobei der Rückgang von Bestellungen aus dem Ausland besonders stark ins Kontor schlug. Gaben vom Verband befragte Unternehmen Mitte März noch an, dass die Probleme je zur Hälfte an unterbrochenen Lieferketten und fehlender Nachfrage auf Seite der Kunden lagen, bereiten den Maschinenbauern nun vermehrt die fehlenden Bestellungen Sorgen. Ralf Wiechers, Chefvolkswirt vom VDMA.
Wir haben bisher 3 Umfragen gemacht zu den Beschränkungen und da eben auch immer nachgefragt, angebotsseitige Störungen, also die Lieferkette, und nachfrageseitige Störungen, also zu wenige Aufträge oder weniger Aufträge. Die angebotsseitigen Störungen, also Störungen entlang der Lieferketten, sind gleich geblieben, aber nachfrageseitige Störungen sind gestiegen, da berichten jetzt 3 von 4 Unternehmen.
Aktuelle Prognosen für den weiteren Wirtschaftsverlauf können Ökonomen nach wie vor nur schwer treffen. Sie denken weiter in möglichen Szenarien. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich gegen Ende des 2. Quartals eine Besserung zeigen könnte, sofern es in der Eindämmung der Pandemie keine Rückschläge gibt. Für die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten gibt es noch einen weiteren Unsicherheitsfaktor, meint Andreas Scheuerle.
Wir kennen uns ausgezeichnet in der Industrie aus. Wir wissen auch sehr viel über den Einzelhandel. Aber über die restlichen Dienstleister, die in dieser Krise sehr, sehr hart getroffen werden, liegen wenige monatlichen Indikatoren vor, vor allem nicht zeitnah, sodass wir hier ein Stück weit im Blindflug uns voranbewegen.
Darin allerdings steckt noch einiges Potenzial für weitere ernüchternde Wirtschaftsdaten in der Zukunft. Denn wie sehr die Dienstleistungsunternehmen hierzulande durch den Lockdown leiden, wird sich erst später zeigen.
Das ist wirklich spielentscheidend, denn es ist sogar so, dass die Dienstleistungsbranchen vermutlich stärker getroffen werden in dieser Krise als die Industrie. Und das ist ein ganz wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu früheren Krisen.
Andreas Scheuerle von der DekaBank im Beitrag von Mischa Erhardt. Wenn sich Ökonomen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung mit Volkswirten des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft zusammentun, dann haben wir ungewöhnliche Zeiten. Beide Forscher haben mit Ökonomen der Uni Mannheim und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aber nun Eckforderungen für ein staatliches Wachstumsprogramm vorgelegt. Ihr Plädoyer: nicht den Konsum fördern, sondern Investitionen in Zukunftsbranchen. Theo Gers mit Einzelheiten.
Noch mehr Gegenwind für die Autoindustrie und ihre umstrittene Forderung nach staatlichen Kaufprämien. Denn der Weg aus der aktuellen Krise führt nicht über eine Stimulierung des privaten Konsums wie mit einer Kaufprämie, sondern vor allem über mehr Investitionen, und die müssen zudem nachhaltig sein. Davon sind 5 Wirtschaftsprofessoren überzeugt, unter ihnen Tom Krebs von der Universität Mannheim.
Ganz konkret sollte dieses Investitionsprogramm folgende Elemente enthalten. Es sollte die privaten Investitionen zusätzlich fördern, es sollte die öffentlichen Investitionen ausweiten und es sollte Schwerpunkte legen in den Bereichen Klimaschutz und Bildung.
Und es sollte über Kredite finanziert werden, nicht aber über höhere Steuern.
Denn das wäre kontraproduktiv, weil es den positiven konjunkturellen Impuls direkt nehmen würde. Insofern sind sogar zurzeit wahrscheinlich Diskussionen über Steuererhöhungen eher kontraproduktiv.
Ergänzt Sebastian Dolin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK. Pikant daran: Gewerkschaften, die SPD und auch die Linke fordern durchaus höhere Steuern, vor allem auf höhere Einkommen. Mit Dolin erteilt nun ausgerechnet ein gewerkschaftsnaher Ökonom solchen Forderungen eine Absage. Eine konkrete Gesamtsumme für ihr Investitionsprogramm nennen die 5 Ökonomen bewusst nicht. Ihnen geht es um Maßnahmen, mit denen staatliche Investitionen private nach sich ziehen. Verbesserte Abschreibungsregeln sind dabei das Instrument ihrer Wahl. Würden die auch noch befristet, wäre der Anreiz für rasche Investitionen noch größer. Zum Zweiten geht es ihnen darum, die Sektoren zu benennen, in denen nachhaltig investiert werden soll. Neben Gesundheit, Verkehr, Digitalem, Wohnen und Bildung ist das vor allem der Klimaschutz. Weniger Energie zu verbrauchen ist das A und O. Das bedeutet zum Beispiel Abwrackprämien für Ölheizungen und deren Ersatz durch elektrisch betriebene Wärmepumpen, um die energetische Gebäudesanierung endlich voranzubringen. Dazu ein massiver Ausbau von Windenergie und Photovoltaik. Von allem werde die deutsche Wirtschaft profitieren, betont die Umweltökonomin Barbara Pretorius.
Das ist zugleich eine riesige Chance für die Exportwirtschaft, für die Anlagenindustrie, weil man dabei auf Zukunft setzt und jetzt sozusagen die Chance ergreifen kann, sich neu und innovativ aufzustellen.
Generell plädieren die Forscher auch dafür, dass der Bund dort mehr Geld ausgeben soll, wo es seit langem gefordert wird. Eine Entschuldung der Kommunen von ihren horrenden Altschulden gehört ebenso dazu wie ein Fonds, der ihnen die Kosten der Pandemiebekämpfung ersetzt. Gefordert wird auch eine bessere Bezahlung oder eine kostenlose Ausbildung von Pflegekräften, um diese Berufe attraktiver zu machen. Dazu mehr Plätze in Kitas und Ganztagsschulen, um Eltern zu entlasten und Kinder, die von zu Hause wenig Hilfe beim Lernen bekommen, besser auf ein Berufsleben in Deutschland vorzubereiten.
Tut was in diesen Bereichen, wo wir schon lange sagen, wir müssen mehr investieren. Ansonsten kommen wir noch schlechter aus der Krise raus.
So der eindringliche Appell der Bildungsökonomin Katharina Spieß.
Theo Geers. Seit Wochen ist der Bundestag damit beschäftigt, Hilfen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu gewähren und bestehende Unterstützungen nachzujustieren. Zum Beispiel das Elterngeld. Es wird nun neu justiert. Frank Kapellan über die Bundestagsdebatte dazu.
In den Augen von Katja Dörner reichen die Maßnahmen der Koalition hinten und vorne nicht. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen fordert umfassende finanzielle Hilfen für Eltern, die gerade im Homeoffice Kinderbetreuung und Job unter einen Hut bringen müssten. Ein Corona-Elterngeld für die Zeit, in der viele Familien Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, sei nun das A und O.
Wir brauchen nicht nur Interviews der Ministerin, wie wichtig die Perspektive der Kinder in der Corona-Krise sei. Wir brauchen eine Bundesregierung, die auch endlich handelt.
Allerdings hat die Koalition heute beschlossen, die Berechnung des Elterngeldes flexibler zu gestalten. Keine Familie soll Abstriche hinnehmen müssen, weil sie durch die Corona-Krise unverschuldet in Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit gerutscht ist. Denn normalerweise wird das durchschnittliche Nettoeinkommen der 12 Monate vor der Geburt des Kindes zur Grundlage genommen. Der Staat zahlt pro Kind zwischen 300 und 1.800 Euro Elterngeld im Monat. Wer als Folge des Shutdowns seit dem vergangenen März weniger verdient hat, dem werden die betreffenden Monate bei der Ermittlung des Anspruchs nicht in Rechnung gestellt. Mütter oder Väter, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten und daher die eigentlich gewünschte Auszeit nicht nehmen können, sollen die Elternzeit aufschieben dürfen. Sozialdemokrat Sönke Rix.
Diesen Schritt, den wir heute gehen mit unserem Gesetzentwurf, ist ein richtiger und ein guter.
Wer Lohnersatzleistungen bezieht, also Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld 1, dem werden diese bis zum Jahresende nicht aufs Elterngeld angerechnet. Auch da soll es also keine Abstriche geben. Flexibel reagiert der Staat zudem mit Blick auf den sogenannten Partnerschaftsbonus. Der wird gezahlt, wenn beide Elternteile in Teilzeit gehen, um sich der Kindererziehung zu widmen. Ist dies vorübergehend wegen Corona nicht möglich, wird dennoch auf ein Streichen dieses Bonus verzichtet. Die CDU-Familienpolitikerin Nadine Schön ist voll des Lobes.
Wir sorgen dafür, dass diejenigen, die sich jetzt auf ein Baby freuen und ihre finanzielle Planungen gemacht haben, dass die keine Corona-bedingten Ausfälle haben.
Alles gut und richtig, meint der Deutsche Gewerkschaftsbund. DGB-Vize Elke Hanak wünscht sich allerdings, dass der Bezug von Kurzarbeitergeld künftig grundsätzlich nicht zulasten des Elterngeldes gehen sollte. Unabhängig von Corona. Das Deutsche Kinderhilfswerk drängt auf weitergehende Unterstützung für Familien. Schließlich werde der Alltag noch lange ohne eine Regelbetreuung in den Kitas funktionieren müssen. Ähnlich Sabine Zimmermann von der Linkspartei.
Ein Corona-Elterngeld, ein höheres Kurzarbeitergeld, ein Pandemiezuschlag von 200 Euro auf Hartz IV.
Die neuen Elterngeldregelungen müssen noch vom Bundesrat abgesegnet werden und sollen dann rückwirkend ab dem 1. März gelten.
Frank Kapellan aus Berlin. Mitte April war es, da schrieb der Sportartikelhersteller Adidas Schlagzeilen. Als erster DAX-30-Konzern beantragte er als Folge der Corona-Pandemie Staatshilfen und die bekam er auch gewährt. 3 Milliarden Euro fließen, davon kommen 2,4 Milliarden Euro von der staatlichen KfW. Nun zieht der ewig rivalisierende Bruderkonzern Puma nach. Michael Watzke kennt die Begründung.
In Corona-Zeiten ist Geld König, sagt Puma-Chef Björn Gulden.
Cash is king, managing your liquidity, getting the financing.
Liquidität erhalten, frisches Finanzkapital beschaffen. Puma bekommt 900 Millionen Euro von der staatlichen Förderanstalt KfW und 11 weiteren Banken. Eigentlich bräuchte Puma das ja gar nicht, behauptet Gulden keck.
I don't think we need all this financing, but it is a lifeline for the case that this crisis should be stretched for a long period.
Der Hilfskredit sei eine Rettungsleine für den Fall, dass die Corona-Krise noch lange dauere. Laufzeit des Schuldtitels maximal 2 Jahre zu Marktbedingungen. Wie hoch genau die sind, wollte der Puma-Chef nicht sagen. In der Hauptversammlung teilte er den Aktionären online mit, dass es diesmal keine Dividende geben werde. Staatsknete und Gewinnausschüttung vertragen sich nicht gut. Außerdem verkündet Gulden das Ziel, Entlassungen möglichst zu vermeiden.
The goal for us is to get through this crisis without laying off people.
Puma kämpfe ums Überleben, sagt Gulden. Der April sei ein rabenschwarzer Monat gewesen, aber bis zur Corona-Krise habe sich Puma glänzend entwickelt mit 2-stelligen Zuwachsraten und die Entwicklung im Mai macht dem Puma-Chef wenigstens ein bisschen Mut, denn in vielen Ländern öffneten die Märkte wieder und damit auch viele der weltweit 840 Puma-Stores.
I mean, Australia has opened, Germany has opened, Austria has opened, Holland has opened. You see more and more markets starting to open up the economies again.
In Australien, Deutschland, Österreich, Holland seien die Märkte wieder geöffnet. Mehr und mehr Länder bauten die Corona-Beschränkungen ab. Und, so der Puma-Chef, er sehe derzeit mehr Menschen auf der Straße, die laufen, joggen oder rennen, als je zuvor.
Hier in Germany I've never seen so many people run again and many of them run for the first time in a long, long time, because you can see that.
Vielen dieser Läufer sehe man an, dass sie es zum ersten Mal seit langem tun. Und Gulden hofft, dass sie es in Puma-Schuhen tun, so wie einige Fußballprofis, die demnächst wieder in der Bundesliga kicken dürfen. Das freut den Puma-Chef sehr.
I'm very, very happy that the Bundesliga starts. And I think it's very, very good that the Bundesliga is the first league that starts, because you Germans are probably the best to organize things.
Es sei gut, so der ehemalige Fußballprofi Gulden, dass gerade die Bundesliga als erste europäische Fußballliga den Betrieb wieder aufnehme. Ihr Deutschen, sagt der Norweger, organisiert das einfach am besten. Und natürlich hofft Gulden, dass Borussia Dortmund gewinnt. Schließlich spielen die Schwarz-Gelben in Puma-Trikots. Aber wer deutscher Meister wird, kann und will der Firmenchef aus dem fränkischen Herzogenaurach genauso wenig prognostizieren wie die Geschäftsentwicklung des Sportartikelherstellers 2020.
The outlook for the full year is impossible. There's no way that would make sense, because there's so many moving factors.
Es bewege sich gerade so viel, sagt Puma-Chef Gulden, dass ein Ausblick unmöglich sei.
Michael Watzke. Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental hat Quartalszahlen vorgelegt. Die Coronavirus-Krise hat das Unternehmen mit über 240.000 Mitarbeitern weltweit stark getroffen. Staatshilfen will der Konzern dennoch nicht beantragen. Eine Aussage war das von Finanzchef Schäfer, der die Anleger an der Börse honorierten und die Aktie leicht steigen ließen. Doch die Aussichten bleiben trübe. Dietrich Mohaupt.
Die ersten 3 Monate des Jahres waren bereits von starken Verwerfungen im internationalen Geschäft durch die Coronavirus-Pandemie geprägt. Beim Umsatz ein Minus von knapp 11% gegenüber dem ersten Quartal 2019, dazu ein Gewinneinbruch um fast 50%. Für das zweite Quartal rechnet der DAX-Konzern sogar mit roten Zahlen. In einem Videostatement nannte Continental-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer den Produktionsstopp in der Automobilbranche in China als Hauptgrund für diese Entwicklung.
Insgesamt hat der Ausbruch des Coronavirus die Automobilmärkte schwer getroffen. Alleine in China ist die Pkw-Produktion im Vergleich zum Vorjahr um rund 50% zurückgegangen. Weltweit verringerte sich die Automobilproduktion im ersten Quartal um rund 25%. In absoluten Zahlen entspricht das rund 5,7 Millionen weniger produzierten Fahrzeugen gegenüber dem Vorjahr.
Und dieser Abwärtstrend werde sich vorerst noch weiter fortsetzen, warnte Vorstandschef Elmar Degenhardt. Immerhin hänge rund 3/4 des Continental-Umsatzes direkt von der Autoproduktion ab, betonte Finanzchef Schäfer.
Im zweiten Quartal werden wir den Lockdown in vielen Ländern Europas und in Nordamerika mit vielen Werksschließungen bei uns und bei unseren Kunden mit voller Wucht zu spüren bekommen. Es ist gut, dass wir mit einer Liquidität von 6,8 Milliarden Euro über ausreichend Mittel verfügen in diesen herausfordernden Zeiten.
Staatliche Hilfen sind für Continental angesichts dieser Zahlen derzeit offenbar kein Thema. Seit Mitte März hatte der Konzern an 40% der weltweit insgesamt 249 Standorten die Produktion vorübergehend eingestellt. Anfang Mai sind nach Unternehmensangaben noch etwa ein Fünftel der Standorte betroffen. Auch wenn es in China bereits langsam wieder aufwärts gehe, könne man für den Gesamtverlauf des Geschäftsjahres 2020 keine seriösen Prognosen abgeben.
Wann wir einen detaillierten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr geben können, ist derzeit nicht absehbar. In einem solch volatilen Marktumfeld wie im Moment ist schon die Vorhersage für den Umsatz der nächsten 14 Tage eine Herausforderung. Klar ist jedoch, dass Umsatz und Ertrag in diesem Jahr deutlich hinter den Vorjahreswerten zurückbleiben werden.
Dabei werde voraussichtlich das laufende Jahresviertel das schwächste werden. Deshalb plant der DAX-Konzern für dieses Jahr auch bei den Investitionen mit großer Zurückhaltung. Angepeilt ist hier ein Minus von 20% gegenüber 2019. Trotzdem hat Continental in allen Fabriken die Standards für den Schutz der Mitarbeiter deutlich erhöht. Von heute an gelte in allen Werken weltweit ein überarbeitetes Schutzkonzept, erläutert Wolfgang Schäfer.
Auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung eines jeden Arbeitsplatzes haben wir zielgerichtete Schutzmaßnahmen umgesetzt. Beispielsweise stellen wir unseren Mitarbeitern die notwendige Schutzausrüstung zur Verfügung. Wir errichten Schutzwände aus Plexiglas und erhöhen massiv die Reinigungsintervalle. Und wir verkürzen oder versetzen Schichten zeitlich, um persönlichen Kontakt zu minimieren.
Die für das Konzept benötigten rund 1 Million Schutzmasken pro Woche für die Mitarbeiter will Continental künftig selber produzieren.
Dietrich Mohaupt. Auf dem US-Arbeitsmarkt hat sich die Lage als Folge der Corona-Pandemie zuletzt Woche für Woche mehr verdüstert. Von Mitte März bis Ende April verloren mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job. Nun hat sich das zuständige US-Ministerium wieder zu Wort gemeldet. Aus Washington ist unser Korrespondent Jan Bösche zugeschaltet. Setzen sich die dramatischen Zahlen fort?
Ja, in der vergangenen Woche haben sich 3,2 Millionen Amerikaner arbeitslos gemeldet. Das sind etwas weniger als in den Wochen zuvor, aber trotzdem summiert sich die Zahl der Arbeitslosen in der Corona-Krise jetzt auf 33,5 Millionen Amerikaner. Das ist ein Fünftel aller Beschäftigten, die es im Februar noch gab. Die Jobzuwächse der vergangenen Jahre sind damit sozusagen ausradiert worden. Und Experten warnen, dass es sogar noch eine höhere Dunkelziffer geben könnte, weil sich nicht jeder, der einen Job verloren hat, auch wirklich arbeitslos gemeldet hat. Morgen erwarten wir dann ja die Arbeitslosenquote für den vergangenen Monat. Und auch da wird sicherlich ein Negativrekord erwartet. 16% ist eine Zahl, die immer wieder im Raum steht.
Lässt sich schon irgendwie einschätzen, ob und wann der Höhepunkt erreicht ist?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Analysten verweisen darauf, dass es einen starken Rückgang gleich am Beginn der Corona-Krise gab, weil besonders die Jobs in zum Beispiel Dienstleistungen, Handel und Restaurants besonders betroffen waren. Und die Hoffnung ist, dass man den Höhepunkt der Jobverluste jetzt sozusagen schon erreicht hat, im April vielleicht oder im Mai. Also wenn wir auf Michigan gucken zum Beispiel, Höhepunkt der Arbeitslosenmeldung, dort gab es Anfang April, als viele Fabriken schließen mussten. Deswegen die Hoffnung, dass das Schlimmste möglicherweise schon vorbei ist.
Die USA sind ja nun kein klassischer Sozialstaat nach europäischem Standard. Wie wirken sich diese Arbeitslosenzahlen auf die soziale Lage der Menschen aus?
Ja, die sozialen Folgen der Corona-Krise sind wirklich auf allen Fronten spürbar. Es gibt jetzt eine neue Studie vom Brookings-Institut, die haben Umfragen ausgewertet. Zum Beispiel ein Fünftel der dort befragten Mütter mit jungen Kindern sagen, dass sie für ihre Kinder nicht genügend zu essen haben. An den Tafeln hier im ganzen Land gibt es lange Schlangen. Das Problem ist, dass die nicht nachkommen mit dem Nachschub, weil es weit weniger Lebensmittelspenden gibt. Und die Politik hier in Washington streitet zwar über die Lebensmittelgutscheine, die allgegenwärtig sind. Die Demokraten wollen sie ausweiten. Die Republikaner sind dagegen. Das Problem ist, dass das Geld, was man mit diesen Gutscheinen kriegt, an sich schon im Normalbetrieb kaum ausreicht, eine Familie zu ernähren. Jetzt wird das Ganze natürlich noch schlimmer. Sie haben es erwähnt, dass die USA sind kein traditioneller Sozialstaat. Das soziale Netz hier hat viele Löcher und das ist eben halt schon ein Problem, wenn es keine Pandemie gibt. Der Kongress, die Politik hat versucht zu helfen, hat Hilfen ausgeweitet. Es gibt mehr und längeres Arbeitslosengeld. Krisengeld zum Beispiel. Es gibt Hilfen für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nicht entlassen, sondern behalten. Das Problem ist, fehlen einfach die Strukturen, dieses Geld auch effizient zu verteilen. Die Arbeitsmarktverwaltungen in den Bundesstaaten haben Probleme, weil sie einfach überlastet sind. Auf der anderen Seite, ein Lichtblick vielleicht, 77% der Entlassenen laut einer Umfrage hofft, dass sie wieder einen Job bekommen, dass sie wieder angestellt werden von ihrem Unternehmen.
Vielen Dank an Jan Bösche zum US-Arbeitsmarkt. Zum Abschluss unseres Blicks in die Wirtschaft. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Politik.